Meine sehr verehrten Damen und Herren, für alle die, die schon länger da sind, geht es weiter. Für alle anderen starten wir mit der Anhörung des Ausschusses Arbeit und Soziales zum Leistungsrechtsanpassungsgesetz. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier im Raum. Ich begrüße alle, die uns zusehen an den Geräten. Es wird ja live übertragen hier auf der Tribüne. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir beschäftigen uns in dieser Anhörung mit den Vorlagen A, dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewährung von Leistungen für Personen, die die Anwendung der Richtlinie 2001/55 EG einer Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz erhalten oder beantragt haben, besser bekannt unter dem Leistungsrechtsanpassungsgesetz auf Drucksache 21/3539. Dazu gibt es unter B einen Antrag der Fraktion der AfD, Bürgergeldbezug für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beenden, auf Drucksache 21/588. C ebenfalls ein Antrag der Fraktion der AfD, Dauerduldungen unattraktiver machen durch Abschaffung der Analogleistungen, auf Drucksache 21/1073. D ein Antrag von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Chancen statt Chaos, Bürokratie abbauen, Integration ukrainischer Geflüchteter sichern, auf Drucksache 21/2802. Sowie schlussendlich E, ein Antrag der Fraktion Die Linke, Grundrechte verwirklichen, Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen, statt ausweiten, Haushalte der Länder und Kommunen entlasten, auf Drucksache 21/3571. Sie haben dankenswerterweise Ihre Stellungnahmen abgegeben. Die findet man in der Ausschussdrucksache 21/1194. Und wir wollen heute von Ihnen hören, in den nächsten eineinhalb Stunden, wie Sie die Inhalte fachlich beurteilen. Und wir freuen uns auch, dass Sie unsere Fragen beantworten. Wir haben 9 Blöcke mit 8 Minuten. Das wechselt dann immer auch der Größe, des Stärkeverhältnisses im Deutschen Bundestag ab. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine freie Runde mit 10 Minuten. Wenn die Fragen klar, einfach gestellt sind, kann man sie auch klar und einfach beantworten. Denn die Zeit läuft unerbittlich weiter. Und wir achten darauf, dass wir auch die Zeit genau einhalten. Wir verzichten deswegen aus Zeitgründen auch auf Statements von Ihnen. Sie haben es ja schriftlich dargelegt und außerdem haben wir jetzt eineinhalb Stunden Zeit. Ich begrüße ganz herzlich von der Bundesagentur für Arbeit Frau Dr. Regine Schmalhorst. Schön, dass Sie noch da sind. Wir hatten gerade eineinhalb Stunden Anhörung bis eben seit 14 Uhr. Sie springt auch ganz kurzfristig für Susanne Dengler ein, die noch im Zug festsitzt. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sitzt auch schon länger da. Auch schön, dass Sie aushalten, Frau Dr. Anna Robra. Willkommen zum zweiten Mal neu vom Deutschen Caritasverband. Also neu heute, ansonsten glaube ich auch schon öfters. Frau Gospodinova, sind Sie uns herzlich willkommen. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund begrüße ich herzlich Herrn Fischer und vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Herr Knobloch. Willkommen an Sie beiden. Vom Deutschen Landkreistag ist immer noch hier auch schon Frau Vorholz, vom Deutschen Städtetag der Herr Schelling und diesmal ist hier neu jetzt der Herr Finn-Christopher Brüning vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Vorhin waren Kollegen zugeschaltet, Sie sind jetzt live da. Willkommen. Als Einzelsachverständigen haben wir Herr Moritz Marbach. Sind Sie uns auch herzlich willkommen. Es wird live übertragen. Es bleibt auf der Mediathek des Bundestages bestehen, sodass immer wieder auch nachgeschaut werden kann, wie denn diese Anhörung abgelaufen ist und die Fragen und Antworten noch einmal angeschaut werden können. Wir fangen nun an. Wir beginnen mit der Befragung der Sachverständigen. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne untersagt sind. Wir beteiligen die Öffentlichkeit ja, wie gesagt, mit einer Live-Übertragung. Es beginnt die CDU-CSU. Herr Ehm, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine erste Frage richten an Frau Dr. Robra vom BDA. Frau Dr. Robra, ist die Integration in Erwerbstätigkeit aus Ihrer Sicht ein wesentlicher Bestandteil staatlicher Integrationspolitik? Und wenn ja, aus Ihrer Sicht, inwiefern trägt dann eine klare leistungsrechtliche Abgrenzung zwischen Grundsicherung und Asylbewerberleistungsgesetz zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Sozialstaats bei? Und vielleicht im Nachgang auch noch, wie ist es aus Ihrer Sicht für die Arbeitsmarktintegration zu beurteilen, dass der vorliegende Gesetzentwurf im Gegensatz zum vorherigen Referentenentwurf eine Pflicht um das Bemühen um eine Erwerbstätigkeit oder Ausbildung vorsieht?
Frau Robra, bitte.
Ja, die Aufnahme der Erwerbstätigkeit oder einer Erwerbstätigkeit ist sicher ein zentraler Hebel für die Integration. Arbeit ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und trägt dazu bei, den Lebensunterhalt eigenständig zu sichern und eben nicht von Sozialleistungen abhängig zu sein. Deswegen Integration in Arbeit muss im Fokus bleiben, auch hier im Kontext des Rechtskreiswechsels. Es ist auch wichtig, hier Eigenverantwortung einzufordern. Deswegen auf Ihre Frage hin, ob es richtig ist, dass der Gesetzentwurf jetzt diese Pflicht zum Nachweis von Eigenbemühungen beinhaltet, dann würde ich ganz klar sagen, ja. Es ist richtig, dass der Gesetzentwurf das so vorsieht, dass sich um eine Erwerbstätigkeit oder auch um eine Ausbildung bemüht werden muss. Es ist auch richtig, dass man das verbindlich einfordert und eben Mitwirkung auch oder fehlende Mitwirkung eben auch sanktionieren kann. Wir hatten eben die Anhörung zur Grundsicherungsreform, da war es ja ein ähnliches Thema. Und dann eben auch tatsächlich dann einzufordern, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist zentral. Es ist aber auch wichtig zu unterscheiden zwischen Geflüchteten ohne anerkannten Schutzstatus und Migranten mit langfristiger Aufenthaltsperspektive. Beide Gruppen haben unterschiedliche Unterstützungsbedarfe. Deswegen eben auch die Trennung in Asylbewerberleistungsgesetz und Grundsicherung. Asylbewerberleistungsgesetz ausgerichtet auf Unterhaltssicherung während laufender Asylverfahren und Grundsicherung eben ausgerichtet auf Menschen mit Integrationsperspektive, um hier den Lebensunterhalt zu sichern und da eben auch entsprechend mit Fördern und Fordern in Erwerbstätigkeit zu integrieren. Und diese Abgrenzung vermeidet unter anderem Fehlanreize, ist aber auch notwendig für die gesellschaftliche Akzeptanz von Asylmigration und Erwerbsmigration und deswegen eben auch diese Trennung.
Vielen Dank. Herr Ehm, bitte.
Ja, danke, Frau Dr. Robra. Ich würde gerne eine weitere Frage richten an Frau Dr. Vorholz vom Landkreistag. Frau Dr. Vorholz, wie beurteilen Sie als Deutscher Landkreistag, der ja auch im engen Austausch mit den am Ende betroffenen Verwaltungen auf der kommunalen Ebene steht, das Anliegen des Leistungsrechtsanpassungsgesetzes ganz allgemein? Und inwiefern stellt der Rechtskreiswechsel mit seiner Rückkehr zu einer sehr klaren Trennung verschiedener Leistungsansprüche auch Klarheit und Planungssicherheit auf der kommunalen Ebene auch aus Ihrer Sicht wieder her?
Frau Vorholz, bitte.
Ja, haben Sie, besten Dank, Herr Ehm. Der Deutsche Landkreistag war einer der wenigen, der beim erstmaligen Rechtskreiswechsel, also im Sommer 2022, der ja sehr schnell erfolgt ist, auch Argumente für das Beibehalten des Asyl-BLG-Systems hat, so wie wir es jetzt wieder im Gesetzentwurf haben. Wir halten die Rücknahme des Rechtskreiswechsels, also den neuerlichen Rechtskreiswechsel, für richtig und auch für wichtig. Und wir befürworten ihn auch, so wie er jetzt vorgesehen ist. Es sind zwei Gruppen von Geflüchteten, die wir haben. Die einen gehen in das Asylbewerberleistungsgesetz, die anderen gehen in das SGB II. Das hat auch zu einer ganzen Reihe von Unfrieden gesorgt unter der Community der Flüchtlinge insgesamt. Das wird jetzt behoben. Deswegen begrüßen wir den Rechtskreiswechsel. Wir halten es auch richtig. Ich schließe mich dem an, was Frau Robra eben sagte, das Bemühen trotzdem, auch wenn ich im Asyl-BLG bin, mich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist völlig richtig. Was jetzt wichtig ist, ist, wir sind ja fast ein Jahr nach dem Koalitionsvertrag, wo das drinsteht. Und Sie wissen ja, Sie haben da einen konkreten Zeitpunkt reingeschrieben, nämlich den 1. April 2025. Es wäre wichtig, wenn jetzt dieses Gesetz auch wirklich bald käme, damit es auch entsprechend umgesetzt werden kann. Die Trennung zwischen Asylbewerberleistungsgesetz und SGB II ist dann von Planungssicherheit für die Verwaltung, jetzt egal ob Jobcenter oder Landkreise und Städte als Behörden für das Asyl-BG, ganz wichtig. Aber die Planungssicherheit haben Sie nur mit einer fundierten Rechtsgrundlage.
Herr Ehm, bitte.
Danke, Frau Dr. Volz. Danke auch noch mal für den Hinweis auf die Zeitschiene. Das teilen wir sicherlich. Vielleicht ganz kurz noch mal, welche über die gerade vorgebrachten Einschätzungen hinaus, welche offenen Regelungslücken Sie beim Vorhaben insgesamt noch möglicherweise sehen als Deutscher Landkreistag.
Frau Vorholz, bitte.
Ja, ich beginne mit der Arbeitsmarktintegration. Es ist wichtig, so wie es jetzt vorgesehen ist, dass sich die Betroffenen auch bemühen, selbst bemühen um eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Aber es fehlt so das Pendant des Nachhaltens. Also wir sind dann im Bereich des SGB III. Wenn ich diesen Personenkreis habe, dann sind die Agenturen für Arbeit nach dem SGB III zuständig. Und hier fehlt es an einer Verpflichtung, auch aktiv zu werden. Also wir brauchen eine Nachschärfung der Rechtslage auch im SGB III, weil man nicht einfach nur warten kann, bis die Betroffenen kommen, sondern ich muss aktiv auf sie zugehen und sie entsprechend auch vermitteln, weil sie in der Praxis auch Unterstützung brauchen. Das SGB III-System ist da sehr zögerlich, weil es sagt, die sind ja nicht versichert. Wie soll das denn bezahlt werden? Das sind ja Beitragsmittel, die wir haben. Deswegen, das sage ich jetzt auch als Mitglied des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit, wir brauchen dann natürlich eine entsprechende Kompensation aus Steuermitteln. Aber der wichtige Punkt ist, es sollte nicht ein Fokus auf die Arbeitsgelegenheiten erfolgen, so wie er jetzt im Gesetzentwurf ist, sondern es sollte ein Fokus auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgen. Und das ist nicht Sache der Behörden nach dem Asyl-BLG, das ist Sache der BA. Das wäre der erste Punkt. Und den zweiten Punkt, wenn ich den noch kurz ansprechen darf. Das ist die Übergangsregelung. Es ist gut, dass der Gesetzentwurf eine Übergangsregelung vorsieht, die einen Übergang mit einer Anknüpfung an den Bewilligungszeitraum vorsieht. Aber jetzt ist vorgesehen, dass zum Stichtag 3 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes alle Betroffenen in das Asyl-BLG übergehen, deren individueller Bewilligungszeitraum noch nicht ausgelaufen ist. Soll heißen, das ballt sich dann doch wiederum alles zu diesem einen Zeitpunkt. Und das ist für die Verwaltung sehr aufwendig. Und deswegen möchten wir da anregen, von dieser Begrenzung auf die 3 Monate abzusehen.
Herr Ehm. Wollen wir das mitnehmen in die nächste Runde?
Wenn wir das mitnehmen können, würde ich das gerne.
Das nehmen wir mit.
Danke.
Frau Hui, bitte.
Ich würde auch gerne noch mal an Frau Dr. Vorholz Fragen richten. Wir hatten jetzt im letzten Jahr, die letzten Zahlen, rund 50% Arbeitslose bzw. Bürgergeldempfänger von Arbeitswegen Ukrainern. Davon 25% Aufstocker. Das heißt, auch diejenigen, die arbeiten, sind eben nur in geringfügigen Jobs unterwegs. Was würde sich ändern, wenn Sie sozusagen ins Asylbewerberleistungsgesetz zurückgehen? Wie würde die Arbeitsvermittlung dort aussehen? Hat das die Chance, besser zu werden? Oder tendieren Sie dazu, dass es schlechter wird? Vielleicht beantworten wir erstmal die Frage. Ich würde danach fragen noch.
Frau Vorholz, bitte.
Ja, Frau Hui, Sie knüpfen an das an, was ich zum Ende gesagt habe. Also es sollte weder die Erwartung an die Betroffenen nachlassen, noch sollte die Arbeitsvermittlung schlechter werden. Und so wie es im Augenblick konstruiert ist, ist vorgesehen, wenn man sich nicht ausreichend bemüht um eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt, dann soll die Asyl-BEG-Behörde verpflichtend Arbeitsgelegenheiten zuweisen. Und diesen Fokus auf Arbeitsgelegenheiten, den halten wir nicht für richtig, sondern wir halten den Fokus für den allgemeinen Arbeitsmarkt für richtig. Und um das zu erreichen und vor allen Dingen, um eine Parallelstruktur zu vermeiden, also jetzt zu vermeiden, dass die Asyl-BLG-Behörde eine Struktur aufbaut, wo sie prüft, ist derjenige erwerbsfähig, welche Eigenbemühungen hat der nachgewiesen, sind diese Eigenbemühungen ausreichend, wie kann ich ihn unterstützen, das alles ist völlig neu, eine neue Tätigkeit für die Asylbehörden. Also um diese Parallelstruktur zu vermeiden, setzen wir uns dafür ein, das System, das es gibt. Und das SGB III-System ist ja vorhanden und ist auch verantwortlich für andere Personengruppen, die ja nicht immer alle versichert sind im SGB III, dass dieses System nachgeschärft wird und aktiv auf die Betroffenen zugeht, sie unterstützt und sie auch vermittelt.
nachfragen, Herr Vorsitzender?
Bitte, Frau Hui.
Wenn Sie das für Ukraine-Flüchtlinge für vernünftig halten, gilt das nicht auch für andere Personengruppen innerhalb des Bürgergelds, dass man vielleicht nur eine einzige Arbeitsvermittlungsbehörde schafft, die dann alle die Professionalität bei sich hat?
Frau Vorholz, bitte.
Also was ich jetzt dargestellt habe, das halten wir im Asylbewerberleistungsgesetz insgesamt für richtig. Also nicht nur beschränkt auf den Personenkreis der neu eingereisten Geflüchteten aus der Ukraine, sondern für alle Asylbewerber. Es sollten sich alle Personengruppen, die ja auch gar nicht alle Asylbewerber sind, es gibt ja ganz unterschiedliche Aufenthaltstitel, die alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, dass die jeweils denselben Anforderungen unterworfen sind und wir nicht wiederum da Unterschiede haben, die nur auf die Ukraine abstellen.
Ein Teil der Unterschiede bleibt ja bestehen, weil nicht alle Ukrainer wechseln zurück ins Asylbewerberleistungsgesetz. Halten Sie das für realistisch, dass man das auch noch nachvollzieht, also dass man sämtliche Ukrainer wieder ins Asylbewerberleistungsgesetz zurückschickt?
Frau Vorholz, bitte.
Also angesichts der langen Verhandlungen, die wir jetzt schon haben und angesichts der Übergangsregelung, die ja da versucht, den Verwaltungsaufwand gering zu halten, halte ich eine Rückabwicklung von sogenannten Altfällen, also Ukrainern, die bereits eingereist sind und die bereits Leistungen erhalten, und zwar eben unter Umständen seit 2022, das halten wir nicht für zielführend, weil das für den Verwaltungsaufwand doch also wirklich ein enormer Aufwand wäre. Für beide Seiten, für die Jobcenter oder eigentlich alle drei Seiten. Die Sozialämter haben wir ja auch. Wir haben ja auch Ukrainer, die SGB-12-Leistungen, also Sozialhilfeleistungen erhalten. Und die Behörden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die dann entsprechend auch eine Erstattung vornehmen müssten. Das wäre ein Verwaltungsaufwand, der nicht zu erklären wäre. Und das würden wir nicht teilen.
Vielen Dank. Frau Hui, bitte.
Danke. Noch eine letzte Frage. Es geht ja auch um Einsparungen. Ich habe Rechnungen gesehen, dass Asylbewerberleistungen etwa 4.000 Euro im Jahr pro Asylbewerber günstiger sind als Bürgergeldleistungen. Es müsste also doch auch eine erkleckliche Zahl entstehen an Einsparungen, wenn man alle wieder zurücksetzen würde ins Asylbewerberleistungsgesetz, die dann den Verwaltungsaufwand vielleicht kompensieren könnten. Wie sehen Sie insgesamt die Möglichkeit zu Einsparungen?
Die Frage geht wahrscheinlich an die Frau Vorholz, oder?
Wieder an die Frau von Dr. Vorholz, ja.
Ja, bitte schön.
Ja, ich war noch kurz am Rechnen, wie die 4.000 Euro zustande kommen könnten. Also eigentlich der Regelsatz ist ungefähr 100 Euro niedriger. Dann wären wir bei 1.200 Euro, die geringere Leistungen wären. Natürlich, die Krankenbehandlung ist unter Umständen noch geringer. Aber das fände ich jetzt als Betrag doch relativ hoch. Für uns ist ganz wichtig, die Verabredung der Regierungskoalition, etwaige Mehrkosten, die für Länder und Kommunen resultieren aus dem Rechtskreiswechsel, zu kompensieren. Also der Anlass damals im Sommer 2022, das zu machen, war ja vor allen Dingen auch, die Länder fiskalisch zu entlasten, weil nämlich der Bund die Regelsätze im SGB II und der überwiegende Personenkreis ist ja im SGB II finanziert. Und deswegen sind die Finanzfolgen in den Ländern auch sehr unterschiedlich. Deswegen finden Sie bei uns auch das eine oder andere Mitglied, das sagt, oh, für uns ist es jetzt aber nachteilig, fiskalisch nachteilig, weil das Land uns nicht alle Kosten erstattet. Aber wichtig ist deswegen die Verabredung, die die Regierungskoalition getroffen hat, die Mehrkosten werden kompensiert. Und das ist eine weitere Forderung, die wir bitten aufzunehmen, dass wir die Regelung jetzt schon treffen in diesem Gesetzentwurf und nicht auf die lange Bank von irgendwelchen Verhandlungen schieben.
Frau Hui, bitte. Okay. Dann gehen wir weiter in die Runde der SPD. Frau Nassar, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine ersten Fragen richten sich an Frau Gospodinova vom Caritasverband. Welche konkreten Integrationsinstrumente stehen unter dem Asyl-BEG realistisch zur Verfügung, die funktional mit dem Instrumentarium des SGB II entsprechen?
Frau Gospodinova, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich möchte kurz vorwegschicken, alles, was ich heute sage, ist die Sicht der Praxis und bezieht sich auf unter anderem fast 200 Rückmeldungen von unseren Beratungsstellen bundesweit. Also wir haben sie gefragt, und ihnen anonym die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern. Und binnen kürzester Zeit haben sich fast die Hälfte unserer Beratungsstellen gemeldet und wirklich sehr viele Fälle generiert. Das zeigt einfach, wie sehr das Gesetz die Praxis, unseren Verband, aber auch die Menschen vor Ort bewegt. Und aus eben dieser Praxiserfahrung kann ich ganz ehrlich sagen, es gibt unter dem Asylbewerberleistungsgesetz kein Instrumentarium, das funktional dem SGB II entspricht. Das Asylbewerberleistungsgesetz ist systematisch als existenzsicherndes Übergangssystem konzipiert. Es enthält weder eine grundsätzliche Verpflichtung zur individuellen Integrationsplanung noch ein strukturiertes Förderregime vergleichbar mit dem Paragraphen 14 folgende SGB II. Und gerade diese verbindliche Verzahnung von Sprachförderung, von Qualifizierung, Anerkennungsbegleitung und arbeitsnahen Maßnahmen ist dort nicht vorgesehen. Ich habe Ihnen ganz viele Beispiele mitgebracht aus unserer Praxis. Zum Beispiel in Bayern wurde mir von einer Ingenieurin berichtet, die eben zuerst durch ein Praktikum und berufsbegleitende Sprachförderung den Weg in den qualifikationsadäquaten Arbeitsmarkt finden konnte. Wir haben ganz viele solche Beispiele. Und das wurde eben vor allem durch das Jobcenter ermöglicht, weil sie, also das Jobcenter, gemeinsam mit den Betroffenen einen Integrationsplan entwickeln. Also das ist immer dasselbe Schema oder fast immer. Zunächst berufsbezogene Sprachförderung, anschließend ein betriebliches Praktikum und zum Erwerb deutscher Referenzen und danach ein Übergang in qualifikationsadäquate Beschäftigung. Und genau dieser Prozess ermöglicht Integration entsprechend der vorhandenen Qualifikation. Mit der neuen Regelung würde dieser Person, also zum Beispiel dieser Ingenieurin, aber auch vielen anderen, Leistungen nach dem Asyl-BEG bekommen und arbeitsmarktlich in das SGB III fallen. Die Arbeitsagentur arbeitet aber primär vermittlungsorientiert und setzt eine unmittelbare Arbeitsmarktnähe und übrigens auch bestimmte Sprachkenntnisse voraus. Und ein gefördertes Praktikum beispielsweise als Integrationsbrücke, die enge Begleitung im Anerkennungsverfahren oder eine langfristig abgestimmte Integrationsstrategie sind strukturell dort gar nicht vorgesehen und ehrlicherweise auch nicht finanzierbar. Also es entsteht einfach nur ein Druck, möglichst schnell in irgendeine Beschäftigung zu kommen, unabhängig von der Qualifikation. Ein zweites Beispiel stammt aus Niedersachsen. Eine ukrainische medizinische Fachangestellte arbeitet bereits unterstützend in einer Arztpraxis, benötigt jedoch berufsbezogene Sprachförderung und Anpassungsqualifizierung, um dauerhaft qualifikationsgerecht eingesetzt werden zu können. Im SGB II kann dieser Übergang koordiniert begleitet werden. Ohne diese Förderlogik fällt die instrumentelle Zuständigkeit für genau diese Integrationsphase. Das Problem ist daher nicht das fehlende Instrument, sondern das Fehlen eines Systems, das Förderlogik verbindlich organisiert. Ohne diese SGB-II-Logik entstehen eben Arbeitspflichten ohne korrespondierende Förderverantwortung und damit eben eine Lücke. Deshalb plädieren wir ganz klar, dass die Integrationsinstrumente des SGB-II durch eine Ergänzung im § 5b Asylbewerberleistungsgesetz nach dem Rechtskreiswechsel zu sichern. Rechtlich möglich, integrationspolitisch notwendig und ehrlicherweise volkswirtschaftlich vernünftig. Danke.
Danke, Frau Nasser, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Daran anknüpfend, Frau Gospodinova, Sie haben jetzt gerade gesagt, alle Ihre Antworten, die Sie heute mitgebracht haben, speisen sich aus Berichten aus der Praxis. Das sind alles Rückmeldungen, die Sie bekommen haben. Und Sie haben ja gerade auch gesagt, dass die Jobcenter eben da auch Ihnen Rückmeldungen gegeben haben oder Sie eben auch Erfahrungen durch die Arbeit der Jobcenter sammeln konnten. Welche Erfahrungen konkret haben Sie mit der Integration ukrainischer Geflüchteter über die Jobcenter seit 2022 gemacht? Und welche Elemente werden aus Ihrer Sicht gefährdet durch dieses Gesetz? Vielen Dank.
Frau Gospodinova, bitte.
Ja, die überwiegenden Erfahrungen sind positiv. Oder die Erfahrungen sind überwiegend positiv. Und es hieß, es gibt eine Arbeitslosenquote von 50%. Es gibt aber auch eine stetig steigende Beschäftigungsquote. Und wir reden hier von überwiegend Frauen mit überwiegend kleinen Kindern, die aus einem Krieg geflohen sind und nicht nach Deutschland zu Zwecken der Erwerbstätigkeit gekommen sind. Es ist ein langsamer Prozess. Das braucht viele Elemente, individuelle Betreuung, Sprachförderung, Anerkennungsberatung, Qualifizierung und flexible Lösungen bei der Kinderbetreuung. Zwei Drittel unserer Fälle sagen uns, dass sie keine Arbeit finden, dauerhaft aufgrund von fehlender Kinderbetreuung. Drei Viertel aller Personen ukrainischer Herkunft, die in unsere Beratungsstellen kommen, um sich aufgrund von also zur Arbeitsaufnahme oder zur Stabilisierung von Arbeitsverhältnissen zu beraten. Das sind Zahlen, die sind sehr eindeutig. Genauso eindeutig ist eben die Zahl 364.000 ukrainische Staatsangehörige in Deutschland, die arbeiten, überwiegend sozialversicherungspflichtig. Die Meldungen sind ganz, ganz klar. Die Ukrainer und Ukrainer sind besonders arbeitswillig. Sie haben sehr häufig höhere Bildungsabschlüsse, zu 2/3. Und die haben auch alle ihre Unterlagen mit dabei und sind bereit zu arbeiten. Der Job-Turbo-Ansatz war wirklich erfolgreich. Der wird wirklich weltweit teilweise als außergewöhnlich bezeichnet. Mehr als 100.000 neue Beschäftigungen sind dadurch entstanden, 58.000 unter Ukraine-Vertriebene. Und ein Rechtskreiswechsel würde jedoch diese laufende Integrationsstrategie unterbrechen, genau in einer Phase, in der die Menschen eigentlich arbeitsmarktnah werden. Und für neu anreisende Geflüchtete können solche Strategien künftig erst gar nicht entwickelt werden. Ich habe ganz viele Beispiele aus dem Pflegebereich, für uns ganz wichtig, auch als Arbeitgeber. In Pflegeberufen ist so ein abgestufter Prozess sehr entscheidend. Zuerst eine berufsbegleitende Sprachförderung, dann Anerkennungsberatung und begleitende Qualifizierung. Diese Schritte greifen ineinander ein. Ohne Sprache gibt es keine Anerkennung, ohne Anerkennung keine Fachkräftetätigkeit und ohne Qualifizierung eben kein nächster Schritt. Und der Jobcenter übernimmt hier faktisch die koordinierende Rolle. Das würde komplett wegfallen. Ohne die Förderlogik des SGB II würde dieser Prozess total auseinandergeraten. Das Asylbewerberleistungsgesetz kennt keine verbindliche Integrationsplanung und SGB III setzt meistens Arbeitsmarktnähe voraus. Das habe ich mehrmals gesagt. Die notwendige Übergangsphase, arbeiten, lernen, anerkennen, das ist für diese Frauen vorwiegend wirklich wichtig. Das wäre strukturell einfach gar nicht abgesichert. Und in der Praxis bedeutet das sehr klar, die Menschen bleiben dauerhaft in Helferinnen und Helferberufe oder fallen zurück in den Leistungsbezug. Das ist sehr häufig, wenn sie unterhalb ihrer Qualifikation beschäftigt sind.
Vielen Dank, Frau Nasser.
Ich würde keine weitere Frage stellen, sondern zum Ende dieser ersten Runde vielleicht ein Dankeschön an alle Sachverständigen für ihre Arbeit und ihre Stellungnahmen abgeben. Danke. Und die 20 Sekunden darf ich bestimmt mitnehmen, Herr Vorsitzender.
Ja, die werden mitgenommen. Dann gehen wir in die nächste Runde. Herr Cinus von den Grünen, bitte.
Ich möchte meine Fragen an Herrn Marbach richten. Sie haben ja aus wissenschaftlicher Perspektive sich vor allem mit der Arbeitsvermittlung der ukrainischen Geflüchteten hier in Deutschland beschäftigt. Können Sie uns noch mal Ihre zentralen Ergebnisse vorstellen? Wir haben zwar im Ausschuss auch teilweise schon über die Fragen diskutiert, aber vielleicht könnten Sie uns ja noch mal ein bisschen darstellen, was Sie konkret herausgefunden haben in Ihren Studien.
Herr Marbach, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Kann ich gerne tun. Also wir haben uns ganz konkret einmal angeschaut, wie der Job-Turbo bei den ukrainischen Geflüchteten gewirkt hat. Das sind meine Kollegen vom Immigration Policy Lab und ich. Und wir haben diese Untersuchung durchgeführt und waren doch recht überrascht, wie gut dieses Programm funktioniert hat. Gerade im Vergleich zu anderen Programmen. Es gab natürlich schon Pilotprojekte in anderen Ländern, die ähnlich strukturiert waren. Aber in dieser Größenordnung, dieser Breite hat es bisher noch keiner gemacht. Und was wir konkret getan haben, ist, dass wir uns einmal angeschaut haben, wie sich eben die Kontaktraten und die Abgangsrate in die Beschäftigung über die 300, vor allen Dingen über die 300 Jobcenter in Deutschland seit der Einführung 2023, also im Oktober 2023, entwickelt hatten. Und was wir dort eben feststellen, ist, dass nicht nur die Kontaktrate, also die Kontaktrate zwischen den Fallmanagern und den arbeitslosen Geflüchteten, deutlich gestiegen ist von damals im September 2023 von 27,8%, dann im Mittel über die nächsten 23 Monate 15 Prozentpunkte Zuwachs. Das sind also mehr als 54-prozentiger Anstieg. Und das Ganze hat dann auch zu deutlich mehr Abgängen in Beschäftigung geführt. Also nach unseren Daten steigert sich die Abgangsquote um 1,6 Prozentpunkte. Das sind also ungefähr eine Verdoppelung gegenüber der Basisrate von 1,8 Prozentpunkten. Insgesamt zeigt sich damit, dass ungefähr wir 491.000 zusätzliche Kontakte durch das Programm hatten und 58.000, das hatten wir gerade schon gehört, 58.000 zusätzliche Jobaufnahmen alleine wegen des Jobturbos. Also es ist wichtig zu verstehen, dass wir mit der Statistik sozusagen zu versuchen, was ist der kausale Effekt dieses Programms alleine zu isolieren. Das heißt, wir wollen alle anderen konjunkturellen Trends herausrechnen und dann kommen wir eben zu diesem Ergebnis von diesen 58.000 zusätzlichen Jobaufnahmen. Das ist eine sehr große Anzahl und ein erstaunlich positives Ergebnis, was eben deutlich macht, dass dieser intensive Kontakt zwischen den Fallmanagern und den arbeitssuchenden Geflüchteten besonders wichtig ist, um eben diese Personengruppe in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und das Ganze ist auch recht nachhaltig gelungen. Wir haben natürlich nur einen Beobachtungszeitraum von 23 Monaten in unseren Daten bisher. Da sehen wir, dass diese Effekte mittelfristig, wenn man das jetzt über diese 2 Jahre als mittelfristig charakterisiert, auch stabil sind. Das heißt, es ist kein Strohfeuer. Es ist nicht so, dass diese Person kurzzeitig für 3 Monate in einen Job gelangen und anschließend dann wieder arbeitslos sind. Das können wir in unseren Daten nicht erkennen. Und die Zuwächse sind auch über alle Anforderungsprofile gleich. Das heißt, die Sorge besteht jetzt, dass mit diesem Gesetzentwurf diese aktive Förderung durch die Jobcenter und durch die Fallmanager wegfällt, was bedeuten würde, dass sich die Arbeitsmarktintegration von den betroffenen ukrainischen Geflüchteten deutlich verlangsamt.
Danke schon mal. Danke schon mal. Sehr spannend, weil wir diskutieren ja gerade auch die ganze Zeit, wie wir Menschen in Arbeit bringen. Und das hat jetzt ja offensichtlich dazu geholfen, dass mehr Menschen in Arbeit gekommen sind. Das jetzt irgendwie zurückzudrehen, ist ja ein bisschen irrsinnig. Sie haben sich in Ihren Studien ja aber nicht nur angeschaut, was das für die Arbeitsvermittlung bedeutet, sondern Sie haben ja auch so ein bisschen größer nochmal die Frage gestellt, weil ja auch mit dem Rechtskreiswechsel Einschnitte in den sozialen Absicherungen möglicherweise eine Folge sind. Welche Auswirkungen haben denn diese ganzen Leistungskürzungen auf die Betroffenen und welche Folgen wird es dann bei denen auch irgendwie noch mal haben? Also können Sie da vielleicht noch mal den Blick vom Arbeitsmarkt so ein bisschen weiten?
Herr Marbach, bitte.
Ja, gerne. Es gibt insgesamt Studien, die sich anschauen, was passiert, wenn man die sozialen Absicherungen für Geflüchtete runterfährt. Das heißt also, wenn man die Leistungen kürzt. Das hat in Studien, die besten Studien dazu kommen sicherlich aus Dänemark. Dort hat vor einigen Jahren die Regierung die Sozialleistungen um fast 40% gekürzt. Wir sprechen jetzt ungefähr, je nachdem, welche Fallkonstellation sich man anschaut, ungefähr um eine Kürzung von 20%, wenn man jetzt das Bürgergeld und dann die Asylbewerberleistungen miteinander vergleicht. Aber bei dieser Studie aus Dänemark, wo die Leistungskürzungen vielleicht drastischer waren, hat sich eben gezeigt, dass es zwar kurzfristig einen Anreizeffekt gibt, in dem Sinne, als dass mehr Geflüchtete dann in Arbeit kamen. Allerdings war das nicht besonders nachhaltig. Also schon nach einem Jahr fingen diese zusätzlichen Arbeitsaufnahmen, konnte man, wenn man die Kohorten verglichen hat, im Prinzip nach 2 bis dann insgesamt 5 Jahre eigentlich dann irgendwann keinen Unterschied mehr konkret feststellen. Was allerdings dann noch konkret feststellbar war, nach diesem sicherlich kurzfristig positiven Effekt, ist, dass die Armutsrate deutlich gestiegen ist und die Kriminalitätsrate. Die Kriminalitätsrate ist insbesondere deswegen gestiegen, weil sie mehr Leute haben, die in den Supermärkten Dinge geklaut haben. Und gleichzeitig sehen sie insbesondere bei den Kindern, dass da die Effekte dann auch nachhaltig sogar über Jahre später noch absehbar sind in den Daten. Sie haben also weniger Kinder, die die Sekundarstufe abschließen. Sie haben weniger Kinder, die an die Universität gehen. Sie haben die Kinder insgesamt, dann sind später haben schlechtere Jobs mit weniger Einkommen. Also die Effekte von diesen Reformen sind langfristig negativ. Kurzfristig haben sie sicherlich Beschäftigungsgewinne. Langfristig sind die Kosten recht extrem. Und das Ganze zeigt sich dann zum Beispiel auch, weil wir nun hier ganz konkret auch darüber reden, dass mit dem Gesetzentwurf eben der Zugang zur Krankenkasse verloren gehen würde. Das zeigt sich auch in einer deutschen Studie, die schon ein bisschen älter ist, von 2015. Die haben sich mal angeschaut, ob denn die Kosten tatsächlich dann geringer sind am Ende zwischen denen, die eben über das Asylbewerberleistungsgesetz nur einen Gesundheitssystem Zugang haben. Und da hat sich eben ganz deutlich gezeigt, dass die Kosten im Schnitt sogar höher sind. Was die Autoren dann auch recht plausibel darauf zurückzuführen ist, dass sie eben, wenn es Schwierigkeiten gibt, zum Arzt zu gehen, dann warten sie halt länger. Und wenn viele Behandlungen vielleicht nicht übernommen werden oder nur mit Hürden übernommen werden, dann dauert es halt länger und dann wird es schlimmer und dann wird am Ende auch teurer. Das heißt, auch hier wieder langfristig sind die Kosten enorm für die Gesellschaft.
Vielen Dank, Herr Cinus, bitte.
Klingt ja nach einem wirklichen Lose-Lose-Gesetz für alle. Ihre Erkenntnisse sind ja sehr deutlich. Wie bewerten Sie denn dann jetzt dann den geplanten Rechtskreiswechsel oder was müsste es denn aus Ihrer Sicht stattdessen geben?
Sehr schön, Herr Marbach.
Also aus sozialwissenschaftlicher Sicht erscheint das nicht sinnvoll. Und man sollte eher darüber nachdenken, wie man denn vielleicht auch den Jobtopo, wir haben jetzt gerade über die ukrainischen Geflüchteten geredet, der hat allerdings ja auch andere Geflüchtete aus den anderen 8 Herkunftsländern betroffen. Da hat das ganz gut funktioniert, aber nicht so gut wie bei den Ukrainern. Und da könnte man eher darüber nachdenken, wie man da nachschärft. Wir sehen beispielsweise in unseren Daten, dass insbesondere bei den Frauen die Effekte nicht besonders groß sind, also bei den Frauen aus den anderen geflüchteten Gruppen, dass die Effekte deutlich geringer sind, was die Abgangsrate betrifft. Und da müsste man eigentlich mal schauen, was denn da sozusagen dahinter steht und nochmal nachschärfen, damit das eben für andere Geflüchtete besser und vielleicht auch in Zukunft nachhaltiger wirken kann.
Vielen Dank, Frau Salihovic von den Linken. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Herrn Knoblauch. Wie ist denn zunächst erstmal Ihre gesamte oder ganz allgemeine Bewertung des Gesetzesvorhabens?
Herr Knoblauch, bitte.
Ja, vielen Dank. Aus Sicht des Paritätischen ist die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine ein Erfolgsmodell. Nicht nur gelang die rasche Aufnahme von mehr als 1 Million Menschen, auch die Arbeitsmarktintegration, haben wir schon gehört, ist laut jüngsten Studien vergleichsweise gut gelaufen. Und ein zentrales Element dabei war eben gerade die Aufnahme in die regulären Sozialleistungssysteme. Die Schlussfolgerung ist aus unserer Sicht klar. Gute Betreuung und Versorgung von Geflüchteten bedeutet am Ende ein Profit für alle, die Geflüchteten als auch die Gesellschaft. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen nun zentrale Elemente dieses Erfolgsmodells wieder abgeschafft werden. Aus unserer Sicht ist dieses Vorhaben dabei ausschließlich mit Nachteilen verbunden und wahrscheinlich in der jetzigen Form auch verfassungswidrig. Der Leistungsbezug im Asylbewerberleistungsgesetz bedeutet für die Betroffenen ein Leben in Armut, mit Leistungssätzen unterhalb des Existenzminimums, massiven Einschränkungen bei der Gesundheitsversorgung und negativen Effekten für die Arbeitsaufnahme. Mit Sachleistungen und Bezahlkarten werden Geflüchtete in ihrer Autonomie eingeschränkt und gegängelt. Für die Allgemeinheit bedeutet die schlechtere Versorgung absurderweise höhere Kosten. Aus Sicht des Verbandes sollte von dem Vorhaben Abstand genommen werden. Stattdessen sollte dieses Erfolgsmodell ausgeweitet werden und allen Geflüchteten Zugang zu den regulären Sozialleistungssystemen gewährt werden. Hiervon würden nämlich am Ende alle profitieren.
Vielen Dank. Frau Salihovic, bitte.
Danke, Herr Knoblauch. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme auch von verfassungsrechtlichen Bedenken. Können Sie das bitte noch mal ausführen?
Herr Knoblauch, bitte.
Ja, sehr gerne. Zunächst einmal fehlt dem Gesetzentwurf eine verfassungsrechtlich valide Begründung. Laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dürfen Personengruppen nur dann dem Asyl-BLG zugeordnet werden, wenn sie nachweislich geringere Bedarfe haben, beispielsweise bei einem bloß vorübergehenden Aufenthalt. Diesen Nachweis liefert der Gesetzentwurf nicht. Das sehen auch der Deutsche Anwaltsverein und der Deutsche Sozialgerichtstag im Übrigen so. Es gibt zudem nach meiner Kenntnis auch keine frühere Begründung dieser Zuordnung, auf die sich die Bundesregierung stützen könnte oder auf die man sich in dem Gesetzentwurf stützen könnte. Das Vorhaben muss also einen neuen Nachweis führen, weshalb von einem nur vorübergehenden Aufenthalt auszugehen ist. Das dürfte allerdings im Falle von Ukraine-Geflüchteten ziemlich schwierig werden, da ihr Schutzstatus gerade keine Prognose eines bloß vorübergehenden Aufenthalts erlaubt. Wir haben zum Beispiel jetzt schon regelmäßige Verlängerungen des europäischen Rechtsrahmens, der diesen Schutzstatus gewährt. Und hier kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass es bloß einen vorübergehenden Aufenthalt gibt. Zweitens droht das Gesetz auch den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz zu verletzen, da die Einreise zu einem Stichtag kein sachlicher Grund für eine Schlechterstellung gegenüber anderen Geflüchteten ist. Dies wiegt umso schwerer, da Geflüchtete aus der Ukraine anders als andere Geflüchtete mit einem Schutzanspruch nicht in die regulären Sozialleistungssysteme wechseln, sondern dauerhaft dem Asyl-BLG zugeordnet werden würden.
Frau Salihovic, bitte.
Danke. Herr Knoblauch, die Debatte soll ja nicht zu abstrakt bleiben, deshalb wollte ich Sie noch fragen, können Sie bitte genauer erläutern, welche Auswirkungen das Gesetz auf die Lebensrealität oder Lebenssituation von Betroffenen haben wird?
Herr Knoblauch, bitte.
Ja, auch das sehr gerne. Zunächst einmal, das Asyl-BLG verschärft Armut. Die Regelsätze liegen 20% unter dem Niveau des Bürgergelds, das hatten wir gerade schon gehört, also auch 20% unter dem Existenzminimum. Durch Leistungsausschlüsse, so einer soll nun auch verankert werden, drohen Obdachlosigkeit und Verelendung. Das wissen wir aus der Praxis. Hier kommt es auch tatsächlich teilweise zur Obdachlosigkeit durch Leistungsausschlüsse. Durch fehlende Mehrbedarfszuschläge drohen Familien Leistungskürzungen von 40% im Vergleich zum Bürgergeld. Einer Familie mit zwei Kindern, die keine Sozialleistungen bezieht, könnten 500 Euro im Monat fehlen, da der Kinderzuschlag wegfällt. Im Asyl-BEG gibt es auch praktisch kein Schonvermögen. Die Betroffenen müssen also zunächst ihr gesamtes Hab und Gut veräußern. Das könnte beispielsweise ein Auto sein, eine Wohnung in der Ukraine oder Ersparnisse für die eigenen Kinder oder eine spätere Rückkehr. Die Gesundheitsversorgung ist im Asyl-BEG auf eine Notfallversorgung bei akuten Schmerzen und Erkrankungen reduziert. Oft muss jede Behandlung durch die Behörden bewilligt werden. Behandlungen bleiben daher aus, werden verzögert oder abgebrochen. Und die Konsequenzen hat ja auch schon Herr Marbach gerade dargestellt. Das trifft ganz besonders auch Menschen mit Behinderungen. Für sie wird unter anderem der Zugang zu Mehrbedarfen stark eingeschränkt und zur Eingliederungshilfe sogar komplett verwehrt. Hier empfehlen wir im Übrigen die Stellungnahme unserer Mitgliedsorganisation Handicap International zur Lektüre. Für Pflegebedürftige droht das Pflegegeld zu entfallen, wodurch es statt Pflege im familiären Umfeld zu einer Heimunterbringung kommen kann. Bei der Verpflichtung zum Integrationskurs kommt es zu einem föderalen Flickenteppich, was den Zugang zu den Kursen verschlechtern dürfte. Und schwieriger bis unmöglich wird auch der Bezug einer eigenen Wohnung. Und dabei war die private Unterbringung ein zentraler Teil der erfolgreichen Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Das waren jetzt nur einzelne Punkte. Wir gehen darauf auch noch genauer in der Stellungnahme ein.
Vielen Dank, Frau Salihovic, bitte.
Danke. Herr Knobloch, welche Auswirkungen wird das Gesetz denn auf die Arbeitsmarktintegration der Betroffenen haben aus Ihrer Sichtweise?
Bitte schön, Herr Knobloch.
Ja, wir haben hierzu ja schon viel gehört und wir teilen auch die Einschätzung, dass die Arbeitsmarktintegration sich massiv verschlechtern dürfte. Wir haben ja schon jetzt auch von den Studien gehört, die zeigen, wie erfolgreich der Jobturbo war oder auch der Einbezug ins SGB II. Ergänzen würde ich die Einschätzung zur beabsichtigten Einführung einer Bemühenspflicht um Arbeit und einer Verpflichtung zu Arbeitsgelegenheiten. Laut der Gesetzesbegründung sollen Personen verpflichtet sein, sich auch um befristete Arbeitsverhältnisse zu bemühen oder Stellen, die unterhalb ihres Qualifikationsniveaus liegen. Das ist aus unserer Sicht einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration abträglich. Auch scheint die Bemühenspflicht laut der Gesetzesbegründung Vorrang vor einem Integrationskurs zu haben. Da die Zumutbarkeitsregelungen für die Arbeitsgelegenheiten unklar sind, könnte ein freiwilliger Kursbesuch eine Verpflichtung zu Arbeitsgelegenheiten zur Folge haben, die wiederum den Kursbesuch beeinträchtigt, was ja auch wieder einigermaßen absurd ist, da Sprache so ein zentrales Element für die Arbeitsmarktintegration ist. Darüber hinaus verfügen die Sozialbehörden, die das Bemühen prüfen sollen, nicht über die notwendige Expertise, da sie sich ja nicht mit der Arbeitsmarktintegration genuin befassen. Hinzu kommen durch diese Regelung erhebliche Kosten für die Kommunen, die mit der Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten einhergehen. Das sieht ja im Übrigen auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund so, hat in seiner Stellungnahme auch entsprechend ausgeführt. Dabei sind Arbeitsgelegenheiten für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten denkbar schlecht geeignet. Auch da haben wir entsprechende Studienlagen. Und zudem sind sie mit 80 Cent je Stunde Entschädigung skandalös niedrig entschädigt. Und auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisiert diese niedrige Entschädigung in seiner Stellungnahme. Und auch wir schließen uns dem an. Hier bräuchte es, wenn man daran festhält, eine deutliche Erhöhung. Ja, aus unserer Sicht sollte gerade diese Regelung zur Bemühenspflicht und der Verpflichtung zu Arbeitsgelegenheiten deswegen gestrichen werden.
Vielen Dank, Herr Knobloch. Wir gehen in die nächste Runde. Da hat der Herr Brinkmann das Wort. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine ersten Fragen würde ich gerne an Herrn Brüning vom Städte- und Gemeindebund stellen. Ich würde mit zwei Fragen gerne starten. Erstens, wie kann der Rechtskreiswechsel so umgesetzt werden, dass Sprachförderung, Beratung und Arbeitsmarktintegration weiterhin schnell greifen? Und welche Kooperationsstruktur zwischen Kommune, BA und Trägern ist dafür in der Fläche notwendig? Das ist die erste Frage an Sie. Die zweite gebe ich gleich hinterher. Bei gemischten Haushalten kann es zu einer doppelten Fallbearbeitung kommen. Welche rechtlichen und organisatorischen Lösungen empfehlen Sie, damit Betroffene einen klaren Ansprechpartner haben und gleichzeitig die Logik des Rechtskreiswechsels erhalten bleibt?
Herr Brüning, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Brinkmann, für die Frage. Also damit der Rechtskreiswechsel erfolgreich umgesetzt werden kann, ist aus unserer Sicht natürlich sinnvoll, dass man erstmal das Ganze koordiniert und steuert vor Ort. Und gerade die Erkenntnisse aus dem Jobturbo, glaube ich, können dort in vielen Regionen weiterhelfen. Gerade der Jobturbo hat ja geholfen, dass eben BA, Kommunen und auch Jobcenter zusammengekommen sind, um das Thema gemeinsam zu diskutieren, Prozesse zu beschleunigen und Abstimmungsprozesse in den Verwaltungsverfahren auch zu optimieren. Und ich glaube, das wäre beim Rechtskreiswechsel eben auch wichtig, damit wir es eben hinbekommen, dass eben kein Bruch des Systems, der Abläufe stattfindet, um da eben die Koordinierung zu organisieren und eben auch Prozesse nicht in Stocken geraten und damit wir eben das Ziel auch erreichen, dass schneller auch in Arbeit integriert werden kann. Aber auch die Sprachförderung eben mitgedacht wird. Jetzt muss ich gerade über die zweite Frage, das Organisatorische war noch, glaube ich, Ihre Frage, wie die Zuständigkeiten am besten zu regeln sind. Ich denke, wichtig ist natürlich, dass wir die Leistung klar mit Zuständigkeiten abgrenzen, weil wir eben auch in den Kommunen budgetieren und eben auch Personal entsprechend abstellen müssen und auch für die neuen Prozesse schulen müssen. Und ich denke, insofern ist das wichtig, dass wir da eben auch die Aufgaben klarer definieren und Rechtsklarheit schaffen, für was zuständig ist in dem weiteren Prozess.
Vielen Dank, Herr Brinkmann, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Brüning. Eine ergänzende Frage noch an Sie. Welche Wirkungen erwarten Sie auf Unterbringung, Wohnraumdruck und kommunale Sozialinfrastruktur? Und welche zwei flankierenden Maßnahmen, wenn Sie welche benennen dürften, des Bundes würden die Kommunen am stärksten entlasten, ohne neue Fehlanreize zu setzen?
Herr Brüning, bitte.
Ja, ich glaube, der Wohnungsmarkt ist nach wie vor angespannt. Dass es jetzt dadurch zu einer Verschlechterung kommt, kann ich jetzt nicht erkennen. Die allgemeinen Probleme am Wohnungsmarkt werden dadurch nicht verstärkt oder verändert. Wir haben ja nach wie vor eine Auszugskrise, gerade bei den Menschen, die eben in den Kommunen untergebracht worden sind und Bleibeperspektive haben. Die sind meistens halt in den oder in Einrichtungen nach wie vor, wo sie von der Kommune eingewiesen worden sind, weil sie eben Schwierigkeiten haben, am Wohnungsmarkt Wohnraum zu finden. Vielleicht auch aufgrund der vorhandenen Schwierigkeiten eben vor Ort sich gut integrieren zu können. Dass es dadurch jetzt aber zu einer weiteren Verschlechterung, glaube ich, kommt eher nicht. Natürlich ist der Rechtsstatus bei SGB II schon ein anderer und bietet natürlich auch für Vermieter mehr Planungssicherheit. Aber dass es dadurch jetzt, sage ich mal, zu Schwierigkeiten kommt, sehe ich persönlich nicht, weil die Kommunen ja eh eine Pflicht haben, die Menschen unterzubringen und werden dementsprechend natürlich auch Kapazitäten in irgendeiner Form vorhalten wollen und arbeiten ja auch daran, die Kapazitäten auszubauen. Genau.
Herr Brinkmann, bitte.
Ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich würde gerne mit Frau Dr. Robra vom BDA weitermachen. Unterstützt der Rechtskreiswechsel in das Asyl-BLG aus Sicht der Arbeitgeber die Arbeitsaufnahme, weil Anreize für schnelle Beschäftigung gestärkt werden? Und welche Erfahrungen oder Daten aus Ihren Mitgliedsunternehmen sind dafür besonders aussagekräftig?
Vielen Dank. Frau Robra, bitte.
Ja, aus unserer Sicht kann der Rechtskreiswechsel schon Anreize für die Aufnahme einer Beschäftigung setzen, insbesondere wenn auch in der Beratung noch darauf hingewiesen wird, dass die Arbeitsmarktintegration eben auch wichtig ist, wenn dann doch vielleicht irgendwann mal die Massenzustromrichtlinie ausläuft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewig verlängert werden wird, sondern man braucht irgendwann auch eine Lösung für diese Frage. Und da ist das Thema Arbeitsmarktintegration eben tatsächlich wichtig. Der Zugang zum Arbeitsmarkt bleibt ja unverändert erhalten. Und weil jetzt gerade so sehr auf den Jobturbo abgestellt wurde, der Jobturbo hat mit einer stärkeren Kontaktdichte und dem Fokus auf Vermittlung vorrangig und nicht erst warten auf Anerkennung und außerbetrieblicher Qualifizierung aus unserer Sicht die richtigen Anreize gesetzt, die grundsätzlich für alle Menschen in der Grundsicherung gelten sollten und wo wir jetzt mit der Grundsicherungsreform auch den richtigen Rechtsrahmen für geschaffen haben. Also der Jobturbo ist aus unserer Sicht etwas, was ohnehin für alle Menschen im Bürgergeld grundsätzlich gegolten hätte gelten sollen und jetzt auch nicht so etwas wahnsinnig Neues und Innovatives. Es hat aus unserer Sicht etwas korrigiert, was in der Vergangenheit der deutsche Weg in dem Fall war, eben sehr stark zuerst auf Anerkennungsverfahren zu setzen, zuerst auf Qualifizierung außerbetrieblich zu setzen, wieder richtig auf betriebliche Qualifizierung und Anerkennungsverfahren da, wo sie wirklich für die Berufsausübung notwendig sind. Und das ist insbesondere in den reglementierten Berufen und in den anderen Berufen eben nicht zwingende Voraussetzung. Das kann man dann berufsbegleitend weiterhin verfolgen, halte ich auch für richtig, dass man es macht, aber es ist eben nicht Voraussetzung. Grundsätzlich ist die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen hoch bei dem Thema gewesen. Komme ich nochmal auf den Jobturbo. In dem Kontext haben viele Arbeitgeber eben auch Stellen speziell für geflüchtete Menschen, auch vor allen Dingen aus der Ukraine, gemeldet. Und wesentlich ist da immer das, was jetzt auch teilweise schon gesagt wurde, ein Mindestniveau an Sprachkenntnissen ist tatsächlich entscheidend. Es kommt aber sehr darauf an, auf die Art der Tätigkeit. Das ist das, was uns auch gemeldet wird aus unseren Mitgliedsbetrieben. Es ist je nach Tätigkeit unterschiedlich, welches Sprachniveau erforderlich ist. Manchmal ist geringeres Sprachniveau ausreichend, manchmal höheres, kommt sehr darauf an. Kinderbetreuung ist tatsächlich auch ein entscheidender Faktor. Und die Erfahrung der Arbeitgebenden ist insbesondere, dass es vielfach mit dem Matching nicht gepasst hat. Also die Vorstellung auch, was die Tätigkeit betraf von den Jobsuchenden und eben den Arbeitgebern, nicht immer zusammengepasst hat. Und eben das Thema regionale Mobilität ist nach wie vor ein Thema, aber übrigens nicht nur in dem Kontext, sondern grundsätzlich am Arbeitsmarkt.
Vielen Dank, Frau Robra. Dann gehen wir in die nächste Runde, die der AfD, Herr Faeser.
Ja, vielen Dank, Herr Rützel. Meine erste Frage geht an die Vertreter des Deutschen Landkreistages, des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und zieht dahingehend ab, inwieweit wäre denn im Falle des Rechtskreiswechsels eine Kosteneinsparung bei der KDU zu erwarten, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Kosten der Unterbringung im Asylbewerberleistungsgesetz durch das Landesaufnahmegesetz, beispielsweise im Land Hessen, gegenüber den Kommunen vollständig übernommen werden. Nicht so wie im SGB II, wo wir nur eine anteilige Kostenübernahme im SGB II, § 46 Absatz 5 und 6 normiert haben. Vielleicht können Sie dazu mal kurz was sagen.
Frau Vorholz, beginnen Sie, ja?
Ja, ich will gerne beginnen. Ich hatte ja vorhin schon auf die unterschiedlichen Finanzierungsregelungen in den Ländern hingewiesen. Die sind wirklich sehr unterschiedlich. Also Sie haben jetzt das Hessische Landesaufnahmegesetz genannt. Es gibt einzelne Länder, die in der Tat die Kosten oder die Ausgaben der Landkreise und Städte für das Asylbewerberleistungsgesetz vollständig erstatten. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Länder, die dieser Verantwortung nicht nachkommen. Das ist sehr unterschiedlich. Und dort, wo die Länder der Verantwortung nachkommen, ist der Wechsel deutlich positiver. Also ich habe dann eben nicht die KDU, die ich tragen muss, sondern ich bekomme die volle Erstattung durch das Land. Und in den anderen Ländern ist es gerade umgekehrt. Und deswegen ist von besonderer Bedeutung die Verabredung der Bundesregierung, dass die Mehrkosten von Ländern und Kommunen erstattet werden. Und das ist der Punkt, jetzt knüpfen wir an das, was wir vorhin hatten, dass wir darauf drängen, dass es auch hier zu einer Verständigung und am besten einer Regelung im Gesetzentwurf gibt, dass auch das zügig angegangen wird.
Dann der Herr Schelling, bitte.
Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Ich möchte noch auf ganz große Bundesländer hinweisen mit vielen Großstädten, die sozusagen diese 100% Finanzierung der Kosten der Unterkunft für Asylbewerberleistungsempfänger nicht übernehmen. Und demnach machen wir uns große Sorgen, dass es sozusagen dazu führen wird, dass die Städte, die ja, ich möchte einzelne mal, wenn es um öffentliche Unterbringung geht, ne, Hamburg hat so etwa ein bisschen über 40.000 Menschen in öffentlicher Unterbringung. Und wenn man immer, und ich meine, wir können jetzt die Städte runtergehen, aber es sind eine ganze Menge. Und wenn man sozusagen aus dem SGB II ins Asylbewerberleistungsgesetz wechselt, ist eine private Unterbringung deutlich schwerer als eine öffentliche Unterbringung. Und wir als Großstädte haben da große, große Sorge, dass wir auf diesen Menschen lange, mit diesen Menschen lange zusammenarbeiten dürfen, also über das Leistungsgesetz, weil die Integration und Arbeit hätte nicht mehr so gut funktioniert. Danke.
Vielen Dank. Und Herr Brüning.
Ja, ich kann mich eigentlich nur meinen beiden Vorrednern anschließen und natürlich noch mal betonen, wie wichtig das ist, dass wir als Kommunen für die Vorhaltung von Wohnraum eben entsprechend finanziell vom Bund ausgestattet werden. Damit will ich es auch belassen.
Vielen Dank. Herr Faeser.
Ja, vielen Dank erstmal soweit. Die nächste Frage ging an die Vertreter einmal des Deutschen Städtetages, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Sie haben alle übereinstimmend ausgesagt, dass durch den Rechtskreiswechsel eine nachhaltige Integration der betreffenden Personengruppe aufgrund des Wegfallens von arbeitsintegrierenden Maßnahmen nicht mehr stattfinden würde, diese Chancen seien verschlechtert. Wäre mal meine Frage, inwieweit Sie vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 50-55% der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten oder der als erwerbsfähig leistungsberechtigten Ukrainer im Bürgergeldbezug stecken und im selbst im vierten Kriegsjahr nicht erfolgreich vermittelt worden sind, inwieweit Sie den Erfolg, den vermeintlichen Erfolg der arbeitsintegrierenden Maßnahmen gegenüber einem Verbleib im Asylbewerberleistungsgesetz tatsächlich so hochhalten wollen. Einige Ursachen, kurz noch zu ergänzen. Einige Ursachen für die Nichtvermittlung der Personen sind von Frau Gospodinova genannt worden. Das war insbesondere mangelnde Betreuung für Kinder, weil es vor allem auch um Frauen mit Kindern geht. Aber da würde mich mal interessieren, wie es im Hinblick auf Personengruppen aussieht, innerhalb der betreffenden Personengruppe, wo dieses Argument nicht eingreift. Danke.
Sind die konkreten Fragen jetzt aus dem doch etwas längeren Statement klar? Es sind ja drei Adressaten. Dann, Herr Fischer, würden Sie anfangen?
Ja, kann ich gerne tun. Es ist ja immer eine Frage, welche Perspektive nimmt man auf so einen Prozess? Und das hat dann auch mal ein bisschen was mit einer vergleichenden Perspektive zu tun. Wenn wir auf den Prozess der Integration der ukrainischen Geflüchteten schauen, seit 2022, dann ist, glaube ich, unstrittig, dass es sich da tatsächlich um eine Erfolgsgeschichte handelt. Und vor allem, wenn man sich anschaut, wie es im Vergleich aussieht zu früheren Fluchtquoten, da ist und auch im internationalen Vergleich muss ich da, glaube ich, die Bundesrepublik Deutschland, was die Integration der Geflüchteten aus der Ukraine angeht, auch der nachhaltigen Integration, nicht verstecken. Ist es tatsächlich eine Erfolgsgeschichte, wenn 50% derjenigen, die gekommen sind, die 2022 gekommen sind, heute in Arbeit sind? Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie sich die Abgangsquoten aus Arbeitslosigkeit in der Arbeitsmarktstatistik entwickeln. Die entwickeln sich nämlich auch in einem schwierigen Arbeitsmarktumfeld durchaus dynamisch nach oben. Und das spricht dafür, dass das, ich knüpfte an das an, was Frau Kospolina gesagt hat, die Existenz eines kontinuierlich arbeitenden institutionellen Settings und Unterstützungssystems ist tatsächlich ein entscheidender Punkt, der jetzt verloren zu gehen droht.
Herr Schelling, bitte.
Aus unserer Sicht ist sozusagen das Jobcenter prädestiniert dafür, Menschen aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und Sie haben das jetzt in den letzten 4 Jahren bewiesen. Die letzte IAB-Studie von, glaube ich, vor letzter Woche hat das ja nochmal festgehalten. Die Menschen gehen schneller in Arbeit als vergleichbare andere Menschen mit Migrationshintergrund. Sie sind sozusagen schnell, es ist ihnen schnell möglich, sich zu integrieren. Und natürlich braucht das alles Zeit, weil es wurde ja auch schon alles gesagt, Spracherwerb, Anerkennung von Abschlüssen. Da sind wir halt nicht die Schnellsten in Deutschland, aber wir sind stets bemüht, besser zu werden. Das Jobcenter ist sozusagen die First-Best-Lösung. Und jetzt gehen wir von dieser Lösung, überspringen und das möchte ich auch noch mal festhalten, überspringen sozusagen die Kompetenz der Agenturen, weil wir sie sozusagen nur freiwillig gestalten und geben diese Menschen in eine Situation, ins Asylbewerberleistungssystem, wo es keinerlei Begleitung dazu gibt. Es gibt keinerlei Expertise und keinerlei Kompetenz. Und aus städtischer Sicht kann ich auch festhalten, wir können diese Kompetenz jetzt auch nicht einfach mal so aufbauen. Und deswegen sind wir ausdrücklich der Meinung, dass das eine Verschlechterung wird bei der Arbeitsmarktintegration, wenn dieser Rechtskreisrechtsweg rückwärts für diese Kundengruppe bestehen bleibt. Wir teilen übrigens nicht diesen ganzen Fokus auf Frauen, die sozusagen mit ihren Kindern hierher kommen. Es gibt ja die Menschen aus der Ukraine sind bilden ja verschiedenste Schichten. Manche sind älter, manche sind jünger. Sie sind natürlich deutlich weiblicher, was sozusagen wahrscheinlich die eine oder andere Herausforderung mit sich bringt. Allerdings sind die Jobcenter, die haben Sie kennengelernt, Sie wissen sozusagen jetzt genau, wie es funktioniert. Wir haben 2-3 Jahre ausprobieren müssen, was genau richtig gut ist. Und jetzt sind Sie Profis und jetzt nehmen Sie diese Kompetenz weg.
Die Zeit ist knapp. 4 Sekunden, Herr Knobloch. Wollen Sie noch?
Ja, ich kann mich meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen und möchte noch auf die jüngste Studie der IAB verweisen, die ja auch noch mal zeigt, dass die Arbeitsmarktintegration deutlich besser im Vergleich zu anderen Flüchtlingskohorten verläuft und interessanterweise auch deutlich besser bei denjenigen nach dem ursprünglichen Rechtskreiswechsel, also bei denjenigen, die im SGB II waren statt dem Asyl-BEG.
Jawohl, vielen Dank. Und Frau Nasser für die SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In der zweiten Runde richten sich meine Fragen zuerst an den Deutschen Gewerkschaftsbund, Herrn Fischer. Wir wollen ja ein bisschen darüber sprechen, welche praktischen Auswirkungen dieses Gesetz haben könnte. Und deswegen die Frage an Sie, welche Probleme könnten denn für Familien entstehen, wenn ein Teil im SGB II bleibt und ein Teil ins Asyl-BLG fällt?
Herr Fischer, bitte.
Ja. Vielen Dank für die Frage. Das ist ja hier auch teilweise schon angesprochen worden. Wir betreten ja hier ein Problem, dass wir über zwei Leistungssysteme sprechen, die beide im Kontext der Existenzsicherung sind, aber jeweils in einer unterschiedlichen Systematik bzw. Leistungslogik sich bewegen. Also im Asylbewerberleistungsgesetz das Sachleistungsprinzip, der Regelfall der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, eingeschränkter Zugang zu Gesundheit, Reha, Pflege und im SGB II die pauschalierte Geldleistung, die Übernahme der Kosten der Unterkunft, der angemessenen und der die reguläre Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, Pflegeversicherung und der Zugang, nicht zu vergessen, es ist ja auch schon angesprochen, Zugang zu den Leistungen der Eingliederungshilfe. So, wenn wir jetzt sagen, wir haben zwei oder mehrere Menschen, die in einer Bedarfsgemeinschaft, die in diesen unterschiedlichen Leistungslogiken sind, ergeben sich unzählige verschiedene mögliche Kombinationen von Abgrenzungsproblemen und Schnittstellenproblemen, am eklatantesten beim Regelsatz. Da hat das Bundessozialgericht meines Wissens auch schon selber einen Regelungsbedarf adressiert, weil das führt dann im Regelfall für die Betroffenen auf der Seite derjenigen, die im SGB II sind, zu einer Verschlechterung, weil es wird dann der Partner, der Partnerregelsatz, die 90% nur gewährt. Aber das ließe sich noch weit fortsetzen. Aber es führt auch zu Problemen auf Seiten der Behörden. Weil diese Abgrenzungsprobleme heißt natürlich auch, dass man einen erhöhten Aufwand hat mit jedem einzelnen Fall. Das ist nicht automatisierbar, damit kann man auch keine KI einsetzen, sondern das hat was mit Anwendung von Ermessen und Beurteilung des Einzelfalls zu tun und Kooperation untereinander. Und da sind wir sehr gespannt, wie das dann sich praktisch ausspielt.
Vielen Dank, Frau Nasser, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Herr Fischer, welche praktischen Probleme erwarten Sie zum Beispiel bei laufenden Reha- oder Pflegeleistungen beim Rechtskreiswechsel?
Herr Fischer, bitte.
Naja, bei den laufenden Leistungen fast weniger. Das sozusagen, die können ja, wenn ich die Übergangsregelung richtig interpretiere, beendet werden. Das Problem beginnt in dem Moment, wenn eine Neubeurteilung bzw. Neubewilligung ansteht. Und da haben wir natürlich, hat es hier eingangs gesagt, wir haben einen fundamentalen Unterschied im Zugang zu Gesundheit, zu Gesundheitsversorgung, Pflegeversorgung und Eingliederungshilfe zwischen Asylbewerberleistungsgesetz und SGB II. Und da sind im schlimmsten Fall, das ist hier auch schon ja auch gesagt worden in Bezug auf die Pflegeversicherung, sind Leistungsabbrüche zu erwarten und auch deutliche Probleme. Und da ist dann auch natürlich möglicherweise ein Zirkelschluss zum Thema Arbeitsmarktintegration enthalten. Wenn Pflegegeld entfällt, die Möglichkeit sozusagen oder die Möglichkeit, sich die Pflegedienstleistungen für die Betreuung von Angehörigen zuzukaufen, dann steigt der Bedarf, es selber zu erbringen und natürlich die Möglichkeit, selber eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Also da sind weitere Probleme zu erwarten.
Frau Nasser, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben heute schon öfter das Instrument des Jobturbos gehört, wurde auch vom BDA vorgebracht. Und das ist auch ein wünschenswertes Instrument für alle in der Grundsicherung wäre. Jetzt muss man aber einmal berücksichtigen, dass die Jobcenter ja in der Zeit ja quasi, wie soll ich sagen, nichts anderes gemacht haben. Also das Personal hat eine hohe Kontaktdichte herstellen können, weil der Fokus eben so darauf war. Wir haben also einen großen Dank nochmal an das Personal in den Jobcentern, glaube ich, alle miteinander auszusprechen. Und der Punkt Personal, der dreht sich auch, oder das ist der Punkt, um den sich meine nächste Frage dreht. Die würde ich gerne stellen an Herrn Brüning vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Welche zusätzlichen Personalbedarfe erwarten Sie denn in den Kommunen durch die Vermögensprüfung, die Einkommensanrechnung, die Arbeitsgelegenheiten und die Sanktionsverfahren?
Ja, Herr Brüning.
Ich kann Ihnen leider keine Zahl nennen. Die würde uns natürlich auch interessieren. Fakt ist aber, dass wir natürlich durch die Hartz-IV-Reform viel Personal abgegeben haben in die Jobzentren, die auch bis heute dort sind. Die Haushaltsplanung, soweit ich weiß, bei der Agentur für Arbeit, die ja auch die Jobzentren betrifft, ist aktuell so, dass eben gewisse Themen ja auch zusammengestrichen werden. Insofern könnten da sicherlich auch Ressourcen frei werden, die zurück in die Verwaltung kehren können, um die Asylbewerberleistungen eben zu bearbeiten. Aber natürlich lässt sich das schwer abschätzen, was da auf uns zukommt. Aus unserer Sicht wäre es natürlich besser, dass das Thema Arbeitsvermittlung weiterhin in den Jobzentren bleibt, weil da eben die Kompetenz der letzten 20 Jahre aufgebaut worden ist.
Frau Nasser, bitte.
Vielen Dank. Knapp 3 Minuten habe ich noch. Jetzt gucke ich noch mal auf meinen Zettel. Welche Frage an dieser Stelle? Jetzt, ich will auch nicht sinnlos doppelt Fragen stellen, ne? Das bringt uns ja allen nichts. Nein, das muss wirklich nicht sein, Herr Vorsitzender. Insofern würde ich mich freuen, wenn ich die 2,5 Minuten vielleicht in die freie Runde mitnehme.
Hervorragend, das ist ein guter Plan. Dann gehen wir in die Runde CDU/CSU, Herr Ehm.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an die Bundesagentur für Arbeit, Frau Dr. Schmalhorst. Eine Nachfrage in den Stellungnahmen ist ein viel diskutiertes Thema, der Fall der sogenannten Mischbedarfsgemeinschaften. Es wird dabei von einigen Akteuren gefordert, aufgrund des höheren Verwaltungsaufwands Mischbedarfsgemeinschaften ganz zu vermeiden. Und so auch zuletzt der Bundesrat in seinem Beschluss von Januar dieses Jahres. Wie schätzen Sie als Behörde, die mit der Praxis vertraut ist, die Gegenäußerung der Bundesregierung vom Februar dieses Jahres ein, dass durch einen kurzfristigen Einzug in eine bestehende Bedarfsgemeinschaft die Folgen des Rechtskreiswechsels natürlich auch dauerhaft umgangen werden könnten? Und wie sehen Sie in diesem Kontext darüber hinaus möglicherweise noch andere oder offene Regelungslücken in dem Gesetzesvorhaben, die es ermöglichen könnten, dass der eigentlich intendierte Rechtskreiswechsel umgangen oder umlaufen werden kann?
Frau Schmalhorst, bitte.
Ja, Sie haben es gerade gesagt und wir haben auch schon ein Stück weit von Herrn Fischer gehört, was das mit den Misch-BGs bedeutet in unterschiedlichen Konstellationen. Und aus unserer Sicht ist es durchaus möglich, je nachdem, wie die gesetzliche Regelung aussieht, dass die ursprüngliche Intention umgangen werden kann. Also sollte es ausreichen, dass zumindest eine Person aus der BG im SGB II den Leistungsanspruch hat, dann kann es dazu führen, dass es zu einem erneuten Rechtskreiswechsel kommen kann. Und das kann natürlich gezielt genutzt werden. Das ist also gerade die Frage mit kurzzeitigen und temporären Einzug dann in eine jeweilige BG. Und das muss einfach mit bedacht werden in der politischen Situation. In der Variante 2, wo man wirklich dann auch noch mal sagt, Misch-BG als solche, ist es genauso, wie es geschildert worden ist. Das wird einen Mehraufwand geben, ganz klar. Denn die Fallkonstellationen werden sehr unterschiedlich sein, die in den Bedarfsgemeinschaften sind. Das heißt, es braucht eine ganz enge Abstimmung der beteiligten Behörden vor Ort, der Verwaltung, die hier miteinander reden muss. Wir müssen auch noch mal schauen, was mit Erstattungsansprüchen ist, die bearbeitet werden müssen. Also es gibt viele Fragen, die geklärt werden müssen. Auf der anderen Seite haben Sie ja die Frage gestellt, gibt es offene Regelungslücken, die es ermöglichen könnten, dass der Rechtskreiswechsel auch ein Stück weit umgangen wird. Da haben wir keine Regelungslücke als solche gesehen. Aber die Frage wird sein, was ist wirklich gewollt?
Vielen Dank, Herr Ehm, bitte.
Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Schmalhorst. Ich würde gerne meine nächste Frage an Herrn Brüning richten vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Auch aus Ihrer Sicht würde mich noch mal interessieren, wie Sie ganz grundsätzlich noch mal zu dem Thema Steuerbarkeit kommunaler Leistungen stehen. Also inwieweit tatsächlich die klare Trennung, die wir jetzt haben zwischen der Grundsicherung und dem Asylbewerberleistungssystem, auch zu einer besseren Steuerbarkeit auf kommunaler Ebene, also der Leistung auf kommunaler Ebene beitragen kann. Und dann würde ich gerne zum Thema kommunale Integrationsarbeit fragen, wie wichtig sind solche stabilen, verlässlichen, leistungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die kommunale Integrationsarbeit?
Herr Brüning, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Ehm, für die Frage. Ich denke mal, das Wichtige ist erstmal, dass wir klare Zuständigkeiten haben, um eben auch das Personal zu schulen und Aufgaben innerhalb der Verwaltung dann neu zu verteilen und auch natürlich zu schulen, weil ja auch das Rechtsgebiet sich dann verändert. Und insofern geht da natürlich mit einher Planungssicherheit und Budgetierung in den Kommunen, die ja jährlich stattfindet. Und insofern ist da natürlich die Trennung gut, dass wir da eben auch ja, keine Überforderung von gewissen Themen machen. Also wir haben das ja in den Ausländerbehörden gesehen. Aufgrund der vielen Veränderungen in Rechtsgebieten hatten wir einen erheblichen Nachschulbedarf, der kaum noch tatsächlich ja, leistbar war, wenn man noch effektiv vor Ort Entscheidungen herbeiführen wollte. Und das, insofern ist es natürlich gut, wenn wir die Aufgaben möglichst aufteilen, gerade weil wir auch auf Sachbearbeiterebene sind und nicht eben jetzt in der juristischen Ebene, also dass dort Juristen nur sitzen, die dort tätig sind. Es gab ja mal die Forderung aus den Ländern, dass man mehr Juristen in diesen Abteilungen einsetzen sollte. Das könnten wir gar nicht leisten in den kommunalen Verwaltungen, die alle einzustellen, wenn wir sie überhaupt geschweige denn finden. Und natürlich wichtig ist gerade mit Blick auf die Integration, dass wir natürlich Planungssicherheit haben. Und ja, Integration ist halt eben eine Daueraufgabe. Und dafür brauchen wir natürlich auch eine feste finanzielle Grundlage und Rechtsgrundlage, um das ganze Thema vor Ort umzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass wir eben das Thema Arbeitsvermittlung dort eben noch übernehmen können, weil wir eben schon auch bereits heute mit erheblichen Personalengpässen zu kämpfen haben. Und wie gesagt, die Jobzentren eigentlich gut aufgestellt sind und wir da ja auch kommunal mit vernetzt sind. Und insofern da eigentlich die Aufgabe auch bestehen bleiben sollte aus unserer Sicht.
Ja, Herr Ehm, bitte.
Danke, Herr Brüning. Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Vorholz noch einmal vom Deutschen Landkreistag. Frau Dr. Vorholz, haben Sie eine Einschätzung, inwiefern die im Gesetzentwurf enthaltene Verpflichtung, also ich will nochmal auf diese Verpflichtung raus, und das Bemühen um eine Erwerbstätigkeit für den vom Rechtskreiswechsel betroffenen Ukrainern tatsächlich gewinnbringend zur Arbeitsmarktintegration beitragen kann, diese Verpflichtung, und wie weit das auch im Zusammenhang oder im Zusammenspiel ist mit der Möglichkeit der Sanktionierung bezogen auf diese Pflicht.
Frau Vorholz, bitte.
Ja, Herr Ehm, also Erfahrungswerte haben wir natürlich noch nicht, weil es die Regelung noch nicht gibt. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Wir halten das für sehr wichtig. Es ist ja so ein bisschen dann eben dem SGB II nachgebildet, also fordern und fördern. Und die Forderung ist hier, dass sich die Betroffenen auch selbst bemühen um eine Erwerbstätigkeit. Viele wollen das, die sind auch gar nicht diejenigen, die im Fokus stehen, sondern wie immer, wenn der Gesetzgeber was macht, geht es ja nur um die, die das von selbst nicht machen. Und da halten wir es für sehr wichtig, dass wir diese Verpflichtung haben, die Verpflichtung für die Betroffenen, hier aktiv zu werden. Ich erinnere mich, ich erinnere an die Aktivitäten so ungefähr ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, wo die Bundesrepublik zusammen mit dem ukrainischen Botschafter ein Schreiben an die ukrainische Community gemacht hat und deutlich gemacht hat, bitte, ihr müsst euch auch selbst um Arbeit bemühen. Das war damals nicht für alle klar. Also dieses Zeichen ist schon sehr wichtig. Es ist für die Betroffenen ein klares Signal, das zu machen. Und es ist auch wichtig für die Akzeptanz in der Bevölkerung, dass man sieht, also auch hier gibt es quasi die Gegenleistung. Aber das, was Sie eingangs gefragt haben, ist wichtig. Also es geht uns um den allgemeinen Arbeitsmarkt. Es geht nicht darum, dass man am Ende in Arbeitsgelegenheiten landet, sondern wir wollen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt die Menschen integrieren. Und da braucht man natürlich ein Instrument in einer wie auch immer gearteten Form reagieren zu können, wenn die Betroffenen ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Diese Verpflichtung sieht der Gesetzentwurf jetzt vor mit Arbeitsgelegenheiten. Also wenn sie das nicht machen, dann sollen sie halt in Arbeitsgelegenheiten verpflichtet zu werden. Das ist ein Aufwand für unsere Leistungsbehörden, den wir mancherorts gut leisten können, aber in weiten Teilen werden wir da Schwierigkeiten haben und den wir eben auch nicht für richtig finden. Und deswegen ist es unser Petitum zu sagen, nein, ich möchte gerne, dass die Betroffenen in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. Und wie gesagt, das soll dann für alle gelten. Also nicht wieder ein neues Ungleichbehandlungsthema aufmachen und sagen, das ist jetzt nur Lex Ukraine, sondern das sollte, wenn, dann eben auch für alle Leistungsberechtigten im Asyl-BLG der Fall sein.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur freien Runde. Da hat die Frau Hui das Wort.
Vielen Dank. Meine Frage ist im Grunde genommen gerade beantwortet worden. Im Grunde genommen könnte man noch die allgemeine Arbeitspflicht auch ins Asylbewerberleistungsgesetz reinschreiben. Wer arbeiten kann, soll eben nach Möglichkeit seinen Lebensunterhalt selbst verdienen, auch wenn er als Asylbewerber hierher kommt. Ich denke, das deckt sich mit dem, was eben gerade gesagt worden ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Danke.
War das ein Statement oder war das eine halbe Frage?
Das Frau war eine Vorholz, halbe Antwort, Sie das Dr. Vorholz, nochmal. Habe ich das richtig verstanden?
Wollen dass man im Sie Grunde das noch einmal beantworten vielleicht?
Also ich glaube, das ist ja mittlerweile auch so allgemeine Erkenntnis im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz, dass man sagt, früher hatten wir Arbeitsverbote, die Arbeitsverbote sind aufgehoben worden. Und also Arbeitspflicht ist ja immer rechtlich so schwierig. Also es wird natürlich, es gibt keinen Arbeitszwang, sondern es ist die Verbindung mit der Leistung. Die Leistung gibt es dann, wenn der entsprechend auch eine Gegenleistung gegenübersteht, nämlich ein Bemühen um Erwerbstätigkeit. Und in der Tat, das kann man und sollte man dann im Asylbewerberleistungsgesetz insgesamt verankern.
Vielen Dank. Herr Faeser, wollen Sie auch?
Ja, eine Frage hätte ich noch, und zwar an den Herrn Knobloch. Sie haben angesprochen, etwaige Grundrechtsverstöße, verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet für den Fall des Verzuges des Rechtskreiswechsels. Jetzt wollte ich noch mal nachhaken. Sehen Sie diese etwaigen Grundrechtsverstöße nur in dem Fall, des einfach nur, knüpft das einfach nur an den Bezug der Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an oder ist das speziell was mit dem Wechsel aus dem SGB II ins Asylbewerberleistungsgesetz zu tun? Woran knüpfen diese verfassungsrechtlichen Bedenken an?
Herr Knobloch.
Ja, das hat mit dem Rechtskreiswechsel selbst jetzt eigentlich erstmal nichts zu tun. Es geht hier ganz grundsätzlich darum, wenn Gruppen im Asyl-BEG zugeordnet werden, dann muss nachgewiesen werden, dass es da geringere Bedarfe gibt. Das gilt unabhängig vom Rechtskreiswechsel. Ob das jetzt schon gelungen ist mit den Personen, die jetzt schon im Asyl-BEG sind, das ist vielleicht auch schon streitig. Ja, also da würden wir auch sagen, da gibt es schon Probleme in der Rechtfertigung. Aber jetzt haben wir eine neue Gruppe, die Personen aus der Ukraine, die jetzt wieder ins Asyl-BEG kommen und da eben nach meiner Kenntnis es bisher keine Begründung gab, warum diese Personengruppe nun geringere Bedarfe haben sollte, muss das jetzt eben erfolgen. Ja, und es wäre aber mit jeder anderen Gruppe, die man da neu zuordnen möchte, genauso. Also es hat mit dem Wechsel vom SGB II ins Asyl-BEG nichts zu tun. Es fehlt eine Begründung, warum diese Personen konkret und nachweisbar einen Minderbedarf haben. Und ich sage es nochmal, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig zu argumentieren, denn der Rechtsrahmen wurde auf europäischer Ebene schon mehrmals verlängert. Wir können nicht davon ausgehen, dass diese Menschen jetzt nur für einen ganz bestimmten Zeitraum, zum Beispiel 3 Jahre in Deutschland sind. Den Rahmen haben wir ja schon längst überschritten auf europäischer Ebene. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass Menschen, die einen Aufenthaltstitel haben, wie im Falle der Ukrainerinnen, hier nur vorübergehend bleiben. Die können auch in einen anderen Aufenthaltstitel wechseln. Dieses Recht haben sie. Das heißt, ich kann aus dem Status der Menschen, aus dem Schutzstatus, aus dem Aufenthaltsstatus nicht ableiten, dass diese Menschen hier nur vorübergehend bleiben. Ich sehe da ganz, ganz wenig Möglichkeiten. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und wenn man das nicht nachweisen kann, dann kann man auch nicht nachweisen, dass es Minderbedarfe gibt. Und dann würde ich sagen, gibt es da ein ganz großes Problem, dass dieses Gesetz da verfassungskonform ist.
Vielen Dank, Herr Knobloch. Frau Sahilovic, bitte.
Salihovic. Wir hatten es heute schon besser, aber alles gut.
Salihovic. Ich bin ja am Üben. Salihovic, ja. Das habe ich gesagt.
Das war gerade Sahilovic, aber alles gut.
Salihovic.
Alles gut.
Salihovic. Weil das ist mir sehr, sehr wichtig und das ist mir extrem peinlich, wenn ich Namen falsch ausspreche. Von daher tausendmal um Entschuldigung, ich übe.
Alles gut, Salihovic. Der Buchstabenwechsel ist öfter drin.
Ich komme aus Franken, vielleicht ist das da auch ein wenig schwierig.
Vielleicht ist es der Dialekt, wir wissen es nicht.
Ja.
Herr Knobloch. Der DGB hat in seiner Stellungnahme geschrieben, dass es völlig inakzeptabel sei, dass gegen alle Vernunft und alle Sachargumente eine offensichtliche Fehlentscheidung durchgesetzt werden soll. Teilen Sie die Einschätzung des DGBs?
Herr Knobloch, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ja, dem würden wir uns im Grunde anschließen. Auch wir lehnen dieses Vorgehen ab. Ja, es ist uns auch nicht erklärlich, weshalb die Bundesregierung an diesem Vorhaben festhält. Wir glauben, hier soll Härte demonstriert werden, hier sollen Menschen abgeschreckt werden. Und dafür ist man augenscheinlich bereit, einen hohen menschlichen und finanziellen Preis zu zahlen. Das lässt sich für uns eigentlich nur so erklären, dass man nach wie vor glaubt, Sozialleistungen hätten eine bedeutende Pull-Wirkung, also Menschen kommen hierher wegen den Sozialleistungen. Das ist in der Forschung nicht so erwiesen, auch wenn das eine sehr populäre Erklärung ist. Ja, Sozialleistungen haben einen Effekt, aber es gibt deutlich stärkere Effekte bei anderen Motivationen oder anderen Gründen, hierher zu migrieren. Und insofern glauben wir, das ist einfach der falsche Ansatz, hier Menschen schlechter zu behandeln und damit versuchen abzuschrecken. Auch das wäre im Übrigen verfassungswidrig. Das Existenzminimum ist nicht migrationspolitisch zu relativieren. Kurz gesagt, durch Leistungskürzung darf nicht abgeschreckt werden. Ja, man kann nur vermuten, warum dieses Vorhaben, wie gesagt, nach wie vor verfolgt wird. Letztlich muss man sagen, dass solche Annahmen zu einer Politik führen, an der am Ende, und das haben wir ja versucht darzustellen, eigentlich alle verlieren. Und das sollte heute auch deutlich geworden sein. Nicht nur werden die Geflüchteten schlechter behandelt, auch haben wir höhere Kosten durch diesen Rechtsreichswechsel für die Allgemeinheit, die im Übrigen aus unserer Sicht deutlich über dem liegen werden, was die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf veranschlagt hat. Weil da ganz viele Dinge, die im Asyl-BEG höhere Kosten verursachen, zum Beispiel massiv viele Einzelfallprüfungen, überhaupt nicht im Gesetzentwurf abgebildet waren.
Vielen Dank. Herr Cinus, bitte.
Ja, wirklich ein Lose-Lose-Gesetz für alle. Ich wollte Frau Schmalhorst noch mal eine Frage stellen. Wenn ich die Bundesregierung jetzt frage, wie es denn weitergeht mit der Arbeitsvermittlung der ukrainischen Geflüchteten, dann heißt es immer, nein, die haben ja einen Zugang zur Arbeitsvermittlung über die BA. Und wenn ich dann aber schaue, die BA hat ja offensichtlich einen Mehraufwand durch diese Arbeitsvermittlung, dann wird aber gesagt, nee, den gibt es aber irgendwie nicht. Und ich habe von der BA aber auch schon gelesen, dass man selber von einer erheblichen Mehrbelastung ausgeht. Es wird aber nicht abgebildet. Also wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen? Und teilen Sie da die Einschätzung, haben wir jetzt ja auch mehrfach gehört, dass die Jobcenter eigentlich prädestiniert darin sind, das weiter umzusetzen und dass die auch entsprechend in den Ressourcen dafür ausgestattet sein müssten?
Ja, Frau Schmalhorst, bitte.
Dankeschön. Ich finde das sehr gut, dass heute noch mal darauf abgestellt wurde, was es braucht, um Menschen gut in Arbeit zu integrieren. Sie haben es gesagt, Herr Dr. Marbach, wir brauchen als erstes Sprache. Und das ist etwas, was die Agentur nicht kann. Wir können nicht in Sprachkurse oder E-Kurse vermitteln. Wir können höchstens berufssprachliche Kurse unterstützend machen. Ihre Frage geht ja auch dahin, was sind das für Kosten, die da entstehen? Der Jobturbo hat es gezeigt, es sind gerade die Kontaktdichten, die es gewesen sind, dass Kolleginnen und Kollegen sehr stark den Fokus darauf hatten, hier zusammenzukommen. Es war aber auch das gesamte Portfolio natürlich mit dem gesamten Instrumentenkasten des SGB II. Es ist schwierig, das wirklich zu sagen für die BA, was es an Mehrkosten geben würde. Sie würden definitiv sein, denn wenn Kundinnen und Kunden zu uns kommen, auch Nichtleistungsempfänger, was ja die Geflüchteten wären, dann ist es natürlich so, wenn die Voraussetzungen vorliegen, gibt es auch die Möglichkeit der Förderung. Und das wird den Haushalt der BA natürlich belasten. Und es ist natürlich auch die Thematik, dass nochmal geguckt werden muss, was kommt dann auf die Arbeitsagentur zu in Sachen Vermittlungsbemühungen und Co. Wir haben einen sehr guten Ablaufplan, den wir machen, wenn es soweit kommt. Und, aber auch da müssen wir dann gucken, wie wirkt sich das auf Personal auch aus. In jedem Fall entstehen Mehrkosten und wir haben eine Haushaltssituation in der BA, die schon sehr kritisch ist.
Vielen Dank. Die Frau Nassach, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage richtet sich an Frau Schmalhorst von der Bundesagentur. Vor dem Hintergrund, und ich muss sagen, ich finde es bemerkenswert, dass wir ausgerechnet in dieser Woche über dieses Gesetz sprechen, wo morgen der 4. Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine ist. Vor dem Hintergrund der eventuell weiterlaufenden Massenzustromrichtlinie, für den Fall, dass sie auslaufen sollte, ist es ja ein, wie soll ich sagen, überschaubarer Teil an Menschen, für den dieses Gesetz im Endeffekt Relevanz entfalten würde. Es ist auch davon auszugehen, dass sich eine Art Drehtüreffekt ja einstellen wird, wenn die Menschen ihren Antrag stellen, dann diesen Antrag bewilligt bekommen und dann aus dem Asyl-BEG wieder ins SGB II wechseln, dann wieder beim Jobcenter sind. Also vor diesem Hintergrund, wie bewerten Sie dieses Vorhaben der Bundesregierung?
Frau Schmalhorst, bitte.
Es ist ja abhängig wirklich von den unterschiedlichen Schutzstati, die Sie gerade angesprochen haben, zu welchem Zeitpunkt die Geflüchteten bei wem sozusagen im Leistungsbezug sind. Und es ist natürlich wichtig zu bedenken, was es bedeutet, mit dem Auslaufen der Massenstromrichtlinie, wie dann der Weg auch sein wird. Sie merken, ich tue mich schwer mit einer Antwort an dieser Stelle. Es ist nur sehr offensichtlich, es sollte für die Menschen im Blick mitbehalten bleiben, was die jeweilige gesetzliche Regelung einfach auch für eine Rechtsfolge dann hat, gerade mit Bezug auf Integration.
Vielen Dank, Herr Brinkmann, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da die Frau Dr. Schmalhorst so im Redefluss ist, habe ich auch noch eine Frage an Sie. Sie können dann die Runde abschließen. Und zwar, welche konkreten Abläufe stellt die BA sicher, damit die betroffene Gruppe trotz Leistungsbezug nach Asyl BLG frühzeitig in Beratung, Profiling und Vermittlung kommt, auch in ländlichen Regionen? Und wie wird die Terminsteuerung dann organisiert? Also noch mal eine ganz konkrete praktische Frage.
Sehr gut. Danke für die praktische Frage. Das zeigt dann auch noch mal auf, was die Kolleginnen und Kollegen da erarbeitet haben. Ja, wir haben es gehört. IAB und Stanford sagen gemeinsam über den Jobturbo, es braucht Sprachkenntnisse vorab. Das heißt, bevor wir als Arbeitsagentur anfangen, müssen die Menschen erst einmal in die Integrationskurse. Und das kann nicht die BA, das müssen dann die Träger tun für die Asylbewerberleistung. Das heißt, es muss ein schneller Zugang sichergestellt sein. Wenn das der Fall ist, dann ist es soweit, dass wir in einer engen Kooperation natürlich mit den Trägern sind und dann zum Beispiel über Gruppeninfos vor Ort, und das passt zu Ihrer Frage, Herr Brinkmann, auch im ländlichen Raum natürlich unterwegs sind. Die Arbeitsagenturen sind natürlich in Deutschland sehr gut vertreten. Das heißt, wir würden den Gruppeninfos geben. Wir haben auch jetzt alle Online-Angebote für alle Kundinnen und Kunden, die offen sind, wo auch wirklich ein sehr großes Portfolio mittlerweile besteht. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn Fragen nach Gruppeninformationen und Ähnlichem kommen, zu dem direkten individuellen Fall, dass wir in die Beratung gehen. Und ich sagte es eben auch schon, beim Beratungswunsch, wenn dann auch klar ist, dass Personen so weit sind, dass schon Arbeitsmarktförderung in Betracht kommen kann, nach all dem, was vorher passiert ist, dann sind wir natürlich auch an der Stelle diejenigen, die gemeinsame Kunden und Kunden den Weg beschreiben.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den langen Nachmittag, für die beiden Anhörungen. Vielen Dank für diese Anhörung jetzt. Ich erspare mir auch einen Kommentar. Ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie die Stellungnahmen abgegeben haben für die Antwort, für die Fragen. Haben Sie einen guten Nachhauseweg? Haben Sie einen schönen Abend? Die Sitzung ist geschlossen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei der Staatssekretärin Katja Mast, die ich vorhin vergessen habe zu begrüßen, und danke noch dem Ausschusssekretariat, die jetzt noch beschäftigt sind, für beide Anhörungen das Wortprotokoll zu schreiben. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Die nächste Sitzung ist am Mittwoch, den 25. Februar um 9:30 Uhr.